15. Dezember 2016. 5 Wochen bevor er eine Pistole am Wiener Flughafen versteckt, reist der Bundeswehrsoldat Franco A. nach München. Unweit des Hauptbahnhofs betritt er ein Hotel, das Hotel Regent. Auf der Einladung stand Preußenabend in Süderlin-Schrift. Sie gingen an meist betagte Herren und Damen. Zu diesen Vortragsabenden werden mal bekannte Holocaust-LeugnerInnen eingeladen, mal weniger bekannte Verschwörungsideologen. Heute ist es Franco A., der hier reden wird. Franco A. bewegt sich seit einiger Zeit in solchen Gesprächskreisen. Er fällt dort auf. Er diskutiert viel und spielt mit gewagten Gedanken. Sein Vortrag hat den Titel »Das neue Selbstverständnis der deutschen Konservativen als Zentralrat der Deutschen« oder »Deutsche Konservative, die Diaspora im eigenen Land«. Franco A. will darüber sprechen, warum deutsche Konservative angeblich eine Art Minderheit sind. Eben eine, so heißt es im Titel seines Vortrags, Diaspora im eigenen Land. Mehr noch, Franco A. schlägt sogar vor, einen Zentralrat der Deutschen zu gründen, analog zum Zentralrat der Juden und zum Zentralrat der Muslime. Ein Zentralrat der Deutschen als Ort, an dem die unterdrückten Konservativen zusammenkommen, ist eine Idee, die damals seit einiger Zeit durch die rechtsextreme Szene geistert. Das Redemanuskript des Abends liegt uns vor. Hier ein Auszug.
Das System, in dem wir leben, wurde gegen uns konzipiert. Ein System, das es zulässt, dass die autochthone Mehrheit völlig untergebuttert wird. Wir dürfen bezahlen für ein System, von dem andere profitieren. Niemand vertritt unsere Interessen.
Franco A. spricht von einem drohenden Untergang, von einem Kampf, den sie aufnehmen müssen.
Wir müssen selbst Hand anlegen und dazu haben wir jedes gottgegebene Recht.
Ich bin Christina Schmidt, Reporterin der Zeit.
Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der TAZ.
Und das ist der Podcast, das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkriege unter Tag X. Das ist Folge 9.
Wir haben in den vergangenen Jahren einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast. Von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen.
An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis für euch. Die 11. und letzte Folge dieses Podcasts ist besonders. In der wollen wir eure Fragen besprechen und eure Gedanken aufnehmen. Über wen wollt ihr noch mehr wissen? Gibt es ein Detail, auf das wir nochmal zurückkommen sollten? Eure Fragen könnt ihr uns ab sofort zuschicken, und zwar an die Mailadresse fragen@hannibal-netzwerk.de.
In der letzten Folge waren wir in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns einen Schießplatz angeschaut, auf dem massenweise Munition abhanden kam. Munition, die beim Chef der Preppergruppe Nordkreuz sichergestellt wurde. Und dann war da noch der Landesinnenminister, der den Schießplatzbetreiber etwas zu gut kannte und zurücktreten musste. Nun schauen wir wieder dahin, wo dieser Podcast angefangen hat. Zum Soldaten Franco A., der mit der Wehrmachtspistole am Wiener Flughafen erwischt wurde. Was hatte er mit ihr vor? Zur Erinnerung. Franco A. hatte sich als syrischer Flüchtling mit dem Namen David Benjamin registriert. Die ErmittlerInnen finden Listen mit Namen bei ihm. Darauf stehen Politikpromis, wie die grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Roth oder Annetta Kahane, die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber auch weniger bekannte AktivistInnen aus der eher linken Szene. Der Fall Franco A. ist nicht nur ein spektakulärer Kriminalfall, sondern auch der bisher größte Rechtsextremismusfall in der Bundeswehr. Er ist ein Politikum. Aber was passiert nun mit Franco A.?
Nach seiner ersten Festnahme befasst sich der Bundeswehrgeheimdienst MAD mit ihm und attestiert ihm eine rassistische Gesinnung. ZeugInnen sagen aus, Franco A. besitze noch mehr Waffen als die alte Pistole vom Flughafen. Ein G3-Gewehr mit Zielfernrohr. Ein Gewehr von Landmann Preetz. Eine Pistole Marke Browning. Diese Waffen werden aber nie gefunden. Und es gibt Fotos, die zeigen, dass Franco A. die Tiefgarage im Bürohaus von Annetta Kahane, der Vorsitzenden der Amadeo-Antonio-Stiftung, ausspähte. Für die Bundesanwaltschaft fügt sich das alles zu einem Bild. Franco A. habe Attentate vorbereitet, die er als Geflüchteter getarnt ausführen wollte. Er habe damit, sagt der Generalbundesanwalt, rassistischen Hass gegen Geflüchtete schüren wollen. Annetta Kahane sollte eines seiner Opfer werden. Franco A.'s Anwälte halten dagegen. Die angeblichen Waffen eignen sich doch gar nicht für einen Attentat. Mit einer langen Waffe würde man doch niemanden in einer Tiefgarage erschießen, erst recht nicht mit einem Zielfernrohr. Franco A. sagt, er habe sich nur unterhalten wollen. Nachdem Franco A. 7 Monate lang in Untersuchungshaft sitzt, kommt er plötzlich frei. Der Bundesgerichtshof sieht keinen dringenden Tatverdacht mehr. Und auch das zuständige Oberlandesgericht in Frankfurt will zunächst nicht wegen Terrors verhandeln. Es lehnt die Anklage des Generalbundesanwalts ab. Stattdessen soll es nur um Sozialbetrug wegen der gefakten Flüchtlingsidentität gehen und um illegalen Waffenbesitz. Kleinigkeiten im Vergleich zum Anfangsverdacht. Das Kernargument des Gerichts ist dabei, Franco A. habe viel Zeit für einen Anschlag gehabt, aber keinen begangen. In so einem Fall muss der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden. Der sichtet die Ermittlungsakte, lässt den Generalbundesanwalt nachermitteln und entscheidet, das Gericht in Frankfurt muss auch wegen Terror verhandeln. Manchmal fragen wir uns, was ist, wenn wir uns alle irren? Wenn Franco A. wirre Gedanken hat, extremistische vielleicht, aber keine Pläne, irgendetwas davon umzusetzen. Kann es sein, dass wir einem Phantom hinterhergejagt sind?
Wir beschließen, wir müssen mehr über ihn herausfinden. Wie ist Franco A. zu dem geworden, der er ist? Wir recherchieren in sozialen Netzwerken, in alten Telefonbüchern und in einer Online-Grabsteindatenbank. Ja, sowas gibt es. Und dann fahren wir wieder los. Franco A. wächst bei seiner Mutter und seinem Bruder in Offenbach auf. In einem Eckhaus nicht weit vom Main. Schon seine Großeltern haben hier gewohnt. Schon damals liest Franco A. die Nationalzeitung der rechtsextremen Partei Deutsche Volksunion, kurz DVU. Und 2008, als 18-Jähriger kurz vor dem Abitur, fliegt er sogar extra nach Hamburg. Er will eine Veranstaltung der Partei besuchen. Auf dem Rückweg macht er sich eine Notiz. Er schreibt, die DVU werde als, Zitat, ernste Partei verkannt. Offenbar, so lässt sich der Vermerk deuten, hält er nationalistische Positionen für legitime Politik. Franco A. hält bei allen möglichen Gelegenheiten seine Gedanken fest. Handschriftlich und später auch als Sprachnotiz. Offenbar sind sie bis heute für ihn bedeutsam. Eine dieser Klatten von früher hatte er bei sich, als er auf dem Bundeswehrgelände in Hammelburg festgenommen wurde. Heute kann man diese Aufzeichnungen in Ermittlungsunterlagen nachlesen.
Besonders interessant finden wir eine Sprachnotiz. Franco A. besuchte das Grab seines Großvaters und sprach sie dann ein. Er sagt darin, er sei seinem Großvater dankbar, weil der ihn geleitet habe. Er, Franco A., sei nun, wie er sei. Der Großvater war ein Dachdecker, der während der NS-Zeit bei der Marine war. Er soll auch Mitglied der NSDAP gewesen sein. Auf seinem Grabstein sind 2 kleine Zeichen, die an Abdrücke von Vogelfüßen erinnern, Runen. Die Nationalsozialistin haben sie als Ersatz für die christlichen Zeichen von Geburt und Tod auf Grabstein verwendet. Manche NS-Anhängerinnen machen das heute noch.
Unsere Recherche führt uns auch in den Osten Deutschlands, nach Weinböhla, einem staatlich anerkannten Erholungsort mit teils schmucken Fachwerkhäusern nahe Dresden. Hier hat Franco A. schon als Kind viel Zeit bei Verwandten verbracht. Ein Großcousin erzählt uns dort, Franco habe seine gesamte Ideologie von seinem Großvater. Das Gespräch dauert nicht allzu lange. Der Mann zögert schon, als wir bei ihm klingeln. Er bittet uns auf die Terrasse. Es könne gar nicht sein, dass Franco gegen Menschen mit Migrationshintergrund sei, sagt er. Denn, so Franco A.'s Großcousin wörtlich, er ist ja selbst Halbitaliener. An diesen Satz müssen wir denken, als wir später wieder Franco A.'s Notizen in den Ermittlungsakten lesen. Offenbar beschäftigt ihn die Herkunft seines italienischen Vaters sehr wohl. Aber etwas anders, als der Großcousin denkt. Franco A. schreibt über sich selbst, er sei ein, Zitat, Produkt perversen Rassenhasses. Offenbar, weil er das Kind einer deutschen Frau und eines italienischen Mannes ist. In seinen Notizen findet sich auch der Satz, mein Glaube ist mein Deutschtum. Und das passt dann doch wieder zu dem, was sein Großcousin auf der Terrasse zu uns gesagt hat. Franco A. habe immer ein besserer Deutscher sein wollen als die Deutschen selbst. Plötzlich kommt die Frau des Großcousins nach Hause. Als sie uns auf der Terrasse sieht, ist sie aufgebracht. Mach doch nicht so einen Mist, sagt sie. Sie findet es nicht gut, dass ihr Mann mit Journalisten spricht. Er sagt, dass er doch nur ein objektives Bild vermitteln wolle. Franco sei vielleicht ein Waffennarr, das ja, aber er sei kein Mensch, der jemanden etwas zuleide tut. Ein objektives Bild gibt es nicht, sagt seine Frau.
Manchmal, wenn wir unsere Rechercheergebnisse übereinanderlegen, wundern wir uns, dass ausgerechnet an einem Ort diese Gesinnung nicht aufgefallen sein soll. In der Bundeswehr. Ihr erinnert euch vielleicht an die Masterarbeit, die Franco A. 2013 abgegeben hatte und an das Gutachten, was ihr eine völkische Ideologie bescheinigt. Wir hatten euch auch erzählt, wie sich ein Vorgesetzter dann mit Franco A. zusammensetzte, aber partout keine rechtsextreme Gesinnung erkennen konnte. Der Vorfall wurde dem Bundeswehrgeheimdienst MAD nie gemeldet, obwohl der für solche Fälle zuständig ist. Franco A. sollte keine Karriereprobleme bekommen, entschied der Vorgesetzte damals. Als er dann 2017 aufflog und die Ermittlungen wegen Rechtsterrorismus bekannt wurden, reagierte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit deutlichen Anweisungen. Kasernen wurden nach NS-Devotionalien durchsucht, Porträts alter Wehrmachtssoldaten abgehängt. In einem Interview unterstellte sie der Bundeswehr ein Haltungsproblem und brachte die Soldaten so gegen sich auf. Dabei stimmt es nicht, dass niemandem solche rechtsextremen Ausfälle wie die von Franco A. auffielen. Es war eher die Frage, ob es Orte gab, an denen sich SoldatInnen mit solchen Beobachtungen hintrauten und was dann dort mit so einer Information passierte.
Wir treffen einen früheren Kameraden von Franco A. in einer deutschen Großstadt in einem Park. Näher soll er nicht beschrieben werden, weil er Repressalien der Bundeswehr fürchtet. Er erzählt, Franco A. habe sich in seinem Standort in Illkirch mit Soldaten umgeben, die bei Partys auf das deutsche Vaterland anstießen. Und wie Franco A. damals offensiv über Rassenvermischung gesprochen habe und von einer, Zitat, Unterwanderung der deutschen Rasse. Der Soldat zeigt WhatsApp-Nachrichten, die er 2017, wenige Wochen vor Franco A.'s Verhaftung, an Freunde geschickt hatte. Zitat, dieser Franco ist Turbo-Nazi. Der ehemalige Kamerad erzählt, dass er mit einem Vorgesetzten bei der Bundeswehr gesprochen hat. Damals, als Franco A. in Untersuchungshaft saß. Er könne den Ermittlungsbehörden von all dem berichten, helfen bei der Aufklärung der ganzen Sache. Doch der Vorgesetzte wiegelte ab. Das BKA werde seine Arbeit schon machen.
Im September 2019 passiert etwas, womit wir nicht gerechnet hatten. Franco A. taucht unangekündigt auf. Er hat in seinem Umfeld erfahren, dass wir über ihn recherchieren und dass in einem Café in Berlin ein Treffen mit einem Informanten stattfindet. Er wartet draußen, neben einem Kinderwagen, in dem sein Kind sitzt. Er trägt einen Bart, die dunklen Haare sind im Nacken zusammengebunden. Er will reden. Es wird nicht unser einziges Gespräch bleiben, über die Jahre folgen noch weitere. Sogar unmittelbar vor seinem Prozess in diesem Frühjahr, das ist ungewöhnlich. Er macht das, ohne seine Anwälte einzuschalten. Er spricht schnell und mit lauter Stimme, aber er antwortet nicht nur auf Fragen, er teilt lieber hochfliegende Gedanken mit. Fragt man ihn etwas Konkretes, kann es sein, dass man zwei Sätze später in eine Debatte über Meinungsfreiheit und Holocaustleugnung verstrickt ist. Er verlangt, dass nur eine handverlesene Auswahl seiner Sätze zitiert wird, die ihm vorab vorgelegt werden muss. Franco A. möchte, dass seine Geschichte erzählt wird. Aber eben nur so, wie er sie sieht. Er glaubt, dass er seine Erzählung kontrollieren kann. So wie er das bei Vorgesetzten, Freunden, sogar Geheimdiensten konnte. Oder zumindest glaubte, zu können.
In dieser Zeit spricht Franco A. mit einigen Medien. Meistens sind es nur sogenannte Hintergrundgespräche, aus denen nicht zitiert werden darf. Er sucht sich aber offenbar gezielt Redaktionen aus, denen er mehr preisgibt, denen er auch Einsicht in Ermittlungsakten gewährt. In der NZZ aus der Schweiz zum Beispiel erscheint 2019 eine große dreiteilige Artikelserie über ihn. Es handelt sich um eine Art Home Story, in der Franco A.'s Partnerin, seine Mutter, sein Bruder und Schulfreundinnen auftreten. Seine Partnerin nennt ihn darin einen sehr, sehr neugierigen Menschen, der alles wissen und den Dingen auf den Grund gehen wolle. Gedankliche Schranken, so nennt sie es, kenne er nicht. Die Mutter sagt, Zitat, mein Sohn wurde in den Medien als Monster dargestellt. Die NZZ schreibt von einem Lehrer, für den Franco einer der besten Schüler gewesen sei, den er je unterrichtet habe. Auch Franco A. selbst spricht mit den Reportern, er wird aber nicht zitiert. Der Tenor, seine Geschichte ist irgendwie verwirrend. Aber vielleicht war alles nicht so gefährlich, wie von den Ermittlungsbehörden dargestellt.
Über die Jahre sprechen wir noch mit vielen anderen Personen aus seinem Umfeld. Familie, Freunde, Vorgesetzte, Menschen, die ihm bei politischen Veranstaltungen begegneten. Manche, die ihn besser kennen, sagen uns, er sonnt sich doch in der Aufmerksamkeit. Sie fragen, warum wir ihm diesen Gefallen tun und seine Geschichte immer und immer wieder erzählen. Und es stimmt ja auch. Dadurch, dass Journalistinnen wie wir immer wieder die Geschichte dieses seltsamen Soldaten erzählen, erlangt er eine ganz eigene Form von Berühmtheit. Und was noch schlimmer ist, wer seine Verstrickung in die rechtsextreme Gedankenwelt vollständig erzählt, muss viele seiner Ressentiments reproduzieren. Flüchtlingsfeindliche Thesen zitieren, menschenverachtende Parolen darlegen, militante Aufrufe.
Der Prozess gegen Franco A. beginnt am 20. Mai 2021. Franco A. trägt eine helle Hose, eine braune Weste über einem karierten Hemd und einen grauen Mantel. Über seiner Schulter hängt eine braune Ledertasche. Er kommt alleine. Weder seine Freundin begleitet ihn, noch seine Mutter. Sofort stürzen sich die JournalistInnen auf ihn und halten ihm Mikrofone vors Gesicht. Franco A. beantwortet im Gehen einige Fragen. Er freue sich, dass der Prozess endlich beginnt, sagt er, dass er jetzt einige Dinge klarstellen könne.
Was sagen wir denn zu den Rechtsterrorismus vorwürfen?
Das werden wir dann vor Gericht sehen. Auf jeden Fall kann ich mich sehr sichern, ich bin kein Rechtsextremist. Was politisch angeht, ordnet mich keine Richtung zu.
Das Klackern, das ihr hört, sind die Kameras. Ein knappes Dutzend FotografInnen und Kameraleute nehmen Franco A. auf.
Also Sie haben nichts vorbereitet?
Selbstverständlich habe ich nichts vorbereitet. Ich bin hier freien Gewissens lang, werde dieses Verfahren auch freien Gewissens führen.
Warum schließt du denn dann vor Gericht?
Naja, weil es eben Verdachtsmomente gibt, die ausgeräumt wurden, die man aufrechterhalten will. Es gibt dann natürlich auch einen gewissen Druck dahinter.
Dann gibt einer von Franco A.'s Verteidigern ein Statement ab. Er erwarte einen schnellen Prozess, sagt er. Er kritisiert eine, Zitat, Hetzjagd gegen seinen Mandanten. Franco A. werde nur verfolgt, weil er auf einen Missstand hingewiesen habe. Nämlich darauf, dass die Bundesregierung auf, Zitat, quasi autokratische Weise zu viele Flüchtlinge ins Land gelassen habe. Franco A. sei ein vielseitig interessierter junger Mann, der gerne rudere und auch Punkmusik höre. Franco A., ein Opfer. In rechten Kreisen kommt man mit so einer Verschwörungserzählung gut an. Aber wird sich davon auch die breite Öffentlichkeit beeindrucken lassen? Und am Ende das Gericht? Zusammen mit dem Taz-Kollegen Daniel Schulz verfolgen wir den Prozess gegen Franco A. Und das ist ganz schön aufwendig und anstrengend. Immer extra von Berlin nach Frankfurt fahren und dann sind die einzelnen Verhandlungstage meist kurz, oft nur 2-3 Stunden. Meistens wird im Saal 165 verhandelt. Er ist mit hellem Holz vertäfelt. Durch Milchglasscheiben fällt diffuses Licht. Von der Empore aus hat man alle Beteiligten gut im Blick. Franco A. sitzt zwischen seinen beiden Anwälten. Immer wieder beugt er sich zu dem Laptop herunter, der vor ihm auf dem Tisch steht. Hier hat er Akten und Notizen gespeichert.
Es ist nicht leicht, so einen Prozess zu begleiten, weil er inhaltlich hin und her springt. Je nachdem, welcher Zeuge gerade befragt wird oder welche Dokumente in den Prozess eingeführt werden. Es geht sehr viel um Details. Darum, wann genau Franco A. alias David Benjamin welche Summe überwiesen bekommen hat. Um die Interpretation von Sprachmemos. Und um mögliche Ungenauigkeiten bei der Übersetzung seiner Masterarbeit vom Französischen ins Deutsche. Manche dieser Details sind wichtig, um die Anklage zu untermauern. Mit anderen will Franco A. sich entlasten. Oft geht es um die Fake-Identität von Franco A., weil auch der Vorwurf des Betrugs Teil der Anklage ist. Seine ausführlichen Erzählungen, Videos und Audioaufnahmen und eine Reihe von Zeugenaussagen lassen sich aber rasch zusammenfassen. Es war sehr leicht für Franco A., sich als Flüchtling auszugeben. Er meldet sich in Offenbach bei der Polizei, registriert sich in Gießen, wird dann als Flüchtling erst ins bayerische Zirndorf geschickt und dann weiter nach Erding. Dort bezieht er sogar eine Flüchtlingsunterkunft. Wir befinden uns Anfang 2016. Es sind Monate, in denen Unterkünfte brennen. AfD und Pegida hetzen. Die Behörden sind überfordert. Die Registrierung der Geflüchteten stockt. Die Bundesregierung entscheidet, dass alle aus Syrien einen Schutzstatus bekommen, mit verkürzter Prozedur. Das nutzt Franco A. aus. Bei seiner Anhörung behauptet er, er sei in der Nähe von Aleppo geboren. Seine Familie habe ihn auf ein französisches Gymnasium in Damaskus geschickt. Er spreche daher besser Französisch als Arabisch. Die Anhörung wird nur auf Französisch geführt. Niemand in den zuständigen Behörden hinterfragt die Geschichte. Im Gerichtssaal redet Franco A. ungewöhnlich viel. Erst recht für einen Angeklagten eines Terrorprozesses. Nur, er redet am liebsten über Dinge, die mit dem Fall höchstens indirekt zu tun haben. Er schweift immer wieder in politische Analysen ab, die tiefen Einblick in seine verworrene Gedankenwelt geben. Der vorsitzende Richter versucht dann, ihn zum Kern des Verfahrens zurückzubringen. Wenn wir über die Tatsachen einig sind, hören wir uns gerne auch ihre Motivlage an, sagt er einmal. Ist doch schön, dass wir so ins Gespräch kommen. Trotzdem spricht Franco A. über manche Dinge bis heute nicht richtig. Über das Parkhaus in Berlin etwa, in dem er fotografiert hat. Über die Waffen und Munition, die er in seinem Keller hortete. Zunächst gibt er nur den Besitz der Pistole zu, mit der er in Wien erwischt wurde. Dazu den Besitz von mehr als 1000 Patronen sowie gut 50 Nebel- und Übungshandgranaten. Das war im Grunde aber auch nicht zu leugnen. Sie wurden bei einem Kumpel von ihm sichergestellt. Er sollte sie für Franco A. aufbewahren. Was Franco A. ausdrücklich nicht sagen will, wie die Bundeswehrmunition in seinen Keller in Offenbach gelangt ist, sprich, ob und wo er sie möglicherweise geklaut hat. Er will auch nicht zu den weiteren Waffen sagen, die er besessen haben soll. Am vierten Verhandlungstag reicht es dem vorsitzenden Richter.
Wir müssen jetzt was Organisatorisches besprechen. Wir haben jetzt einige Fragen verhandelt und sind jetzt so weit, wie wir nach der Akte auch am ersten Tag hätten sein können. Warum fotografieren Sie da, wenn Sie diese Bilder gemacht haben, da in der Garage? Was war mit der Person, die, ich will jetzt keinen Namen nennen, Ihnen vielleicht noch zwei weitere Waffen verkauft hat? Das sind alles Sachen, die können Sie vielleicht erklären, vielleicht auch nicht. Aber wenn Sie sich einlassen wollen, dann machen Sie es vielleicht frühzeitig. Es wirkt sich günstig aus, wenn ein Geständnis frühzeitig kommt.
Ganze 7 Minuten dauert die Tirade des Richters. Am Ende sagt er, das ist Zeitverschwendung. Und? Soll da jetzt eine umfangreiche Einlassung kommen oder nicht? Im Saal herrscht Stille. 10 Sekunden. 20. Franco A. wird blass. Sein Gesicht verkrampft sich. Allen ist klar, die RichterInnen werden sich jetzt nicht mehr alles anhören.
Der nächste Verhandlungstag findet 2 Tage später statt, am 10. Juni. Eigentlich sollte eine Sprachsachverständige aussagen, aber Franco A.'s Anwalt sagt, sein Mandant habe eine Einlassung vorbereitet. Er hat sich einen Text aufgeschrieben, den er vorlesen möchte. Dann langsam, sagt der Richter. Wir versuchen mitzuschreiben. Franco A. liest vom Laptop-Bildschirm ab.
Werter Vorsitzender, werter Senat, werte Bundesanwaltschaft, werte Zuschauer. Die Dauer des Verfahrens für den Asylantrag ist ein Beleg dafür, dass ich etwas anderes damit nicht vorhatte. Hätte ich einen Plan gehabt, jemandem Schaden zuzufügen, dann hätte ich diesen Organisationsaufwand nicht betrieben.
Franco A. versucht zu erklären, warum er sein Doppelleben als Flüchtling so lange aufrechterhalten hat. Er behauptet, er habe nach der Anerkennung als Flüchtling recherchieren wollen, wie es Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt ergeht. Er habe überlegt, zusammen mit einem anderen Flüchtling in München in eine Wohnung zu ziehen und beispielsweise als Übersetzer zu arbeiten. Franco A. spricht dann über sein Leben als Prepper. Er erwähnt Hannibals Prepper-Chat-Gruppe Süd von sich aus. Die habe er interessant gefunden. Er erzählt, was er alles in seinem Keller gelagert hat. Ein Stromgenerator, Kanister mit Diesel und Benzin, Alkohol, stangenweise Zigaretten, militärische Essensrationen, Wasserkanister, einen Weltempfänger, Batterien. Er habe einen 3. Weltkrieg zwischen Russland und dem Westen befürchtet, sagt er. Der Richter unterbricht ihn. Er fragt nach den verbotenen Gegenständen, die bei ihm gefunden wurden, also nach den Waffen, der Munition und den Sprengkörpern. Das interessiert das Gericht, nicht Franco A.'s erneute Äußerungen zur politischen Lage. Mehrfach bittet der vorsitzende Richter Franco A., sich zu diesem Vorwurf zu äußern. Jedes Mal weicht Franco A. aus. Er spricht weiter über einen drohenden Bürgerkrieg. Er habe Angst vor Anschlägen auf Kasernen gehabt. Deshalb habe er Munition gehortet, Nebeltöpfe, Rauchgranaten. Seit wann die dort waren, fragt der Richter. Er bleibt freundlich, aber man merkt ihm an, dass er genervt ist. Franco A. sagt, teils, teils. Und dann, ab Mitte 2016. Wo stammen die denn her, fragt der Richter. Sag ich nicht, sagt Franco A. Und dann schaut Franco A. wieder auf seinen Bildschirm. Eigentlich wollte er vorher noch viele andere Dinge sagen, aber er kürzt das nun ab. Er sagt, das ist vielleicht das, was Sie hören möchten. Und dann liest er einen ausformulierten Satz ab. Einen entscheidenden. Er sagt, dass er den zeitlich begrenzten Besitz des Gewehres G3, des Gewehres Landmann Preetz und der Pistole Browning einräume. Der Richter sagt, das ist eine spannende Teileinlassung, das muss man sagen. Franco A. sagt, er habe zwei der Waffen auch in seinem Keller in Offenbach aufbewahrt. Er habe sich ihrer inzwischen aber wieder entledigt, teils vor, teils nach seinem Aufliegen in Wien. Er wisse nicht, wo sie jetzt sind. Und er will nicht weiter sagen, wo er die Waffen her hat. Er habe den Besitz doch gestanden, sagt er. Von wem er die Waffen habe, sei doch wohl irrelevant.
Nochmal, weil es so entscheidend ist. Es ist jetzt klar, Franco A. hatte mehrere Waffen. Die Waffen, von denen Zeugen berichteten, die aber nie gefunden wurden. Sie existieren wirklich. Das Schnellfeuergewehr G3, das Gewehr von Landmann Preetz, die Pistole Marke Browning. Sie sind keine bloße Behauptung, kein Hirngespinst. Mit diesem Wissen bekommt auch Franco A.'s Besuch in der Tiefgarage der Amadeo-Antonio-Stiftung eine stärkere Bedeutung. Juli 2016 war das. Die Vorsitzende der Stiftung, Annetta Kahane, ist ein Feindbild der rechten Szene. Zu ihr hat sich Franco A. Notizen gemacht. Er behauptet, er habe in der Tiefgarage der Stiftung nur mit ihr sprechen wollen. Über eine Aussage von ihr, die er als diskriminierend empfunden hat. Oder, wie er es sagt, als rassistisch gegen Weiße. Und die Autos in der Garage habe er fotografiert, um sie gegebenenfalls auf der Straße wiederzuerkennen. Zu welchem Zweck, sagt er nicht. Die ErmittlerInnen haben rekonstruiert, dass Franco A. sich in diesen Wochen viel mit seinen Waffen befasst haben muss. Tage vor seinem Besuch in der Berliner Tiefgarage ging er laut Zeugenaussagen damit in Bayern schießen. Danach noch einmal. Vor Gericht hat er zugegeben, dass er mit seinen Waffen auf einem öffentlichen Schießstand schießen war. Eines ist klar. Für ein politisches Gespräch braucht man das jedenfalls nicht. Der Prozess ist bis heute nicht vorbei. Er wird wohl noch lange dauern. Es stehen Termine bis ins Jahr 2022 fest. Trotzdem lässt sich schon sagen, die Annahmen des Generalbundesanwalts bestätigen sich nach und nach. Franco A.'s Verteidigungslinie hingegen bröckelt immer mehr.
Juni 2021. Das Gericht bespricht an diesem Tag eine Notiz von Franco A. Darauf steht:
Brot lokalisieren.
Und?
Antifa-Gruppe, Granate, Asylant, werfen lassen, filmen.
Franco A. erklärt, die Bundestagspolitikerin Claudia Roth habe er in den sozialen Medien lokalisieren wollen. Denn sie habe irgendwo gesagt, Deutschland möge verrecken. Nur am Rande, das mit dem Zitat stimmt nicht. Roth war einmal auf einer Demo, auf der andere Personen das gerufen haben. Claudia Roth ist eine Hassfigur in der rechten Szene, ganz ähnlich wie Annetta Kahane. Das mit dem Asylbewerber und der Granate sei eine Filmidee gewesen, sagt Franco A. weiter, also schon wieder nur ein Gedanke für ein harmloses Projekt. Irritierend findet der vorsitzende Richter auch. Der sagt, diese Idee mit dem Film kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Franco A. antwortet, er sich auch nicht.
6. September 2021. Kurz nach 10 Uhr nimmt eine schmale Frau im Nadelstreifenanzug am Zeugentisch Platz. Sie wird heute als Sachverständige befragt. Sie ist forensische Molekularbiologin und hat die DNA-Spuren an der Pistole vom Flughafen ausgewertet. Die Polizei in Wien hatte die DNA mit speziellen Papierquadraten gesichert. Die Sachverständige sagt:
Es wurde nur die DNA von Franco A. auf der Waffe gefunden. Die DNA-Profile waren insgesamt doch sehr stark ausgeprägt, so dass man davon ausgehen kann, dass sie durch einen regelmäßigen Gebrauch, durch regelmäßiges Hantieren entstanden sind.
Spuren gab es auch am Magazin der Waffe. Franco A. muss es öfter herausgenommen haben. Diese Analyse passt schlecht zu seiner Version der Geschichte. Er habe die Waffe beim Pinkeln zufällig in einem Gebüsch gefunden und dann in seine Jackentasche gepackt und dann dort vergessen. Ob die DNA auch von Urin stammen könne, fragt der Richter. Nein, sagt die Zeugin. Die Geschichte von der Pistole, wie sie Franco A. erzählt, sie kann nicht stimmen. Er muss mehrmals mit ihr rumhantiert haben. Regelmäßig sogar, wie die Sachverständige sagt.
27. September 2021. Dieses Mal sagt ein Soldat als Zeuge aus. Eigentlich geht es nur darum, wie Anfang 2017 eine Vernehmung von Franco A. bei der Bundeswehr abgelaufen ist. In Illkirch bei Straßburg war die, wo er damals stationiert war. Dieses Mal befragt Franco A. statt seiner Anwälte den Zeugen gleich persönlich und kommt dann darauf, wieder die damalige vermeintliche Bedrohungslage zu schildern. Das Szenario? TerroristInnen haben sich unter die Geflüchteten gemischt, die nach Deutschland kommen. Hunderte, Tausende. Sie könnten seine Kaserne angreifen, das ganze Land. Und deshalb habe er sich mit, Zitat, Selbstverteidigungsmitteln eingedeckt. Der Zeuge wird zur Nebenfigur. Der Richter befragt jetzt Franco A. Er fragt, aber die Bedrohungslage war doch in Illkirch. Aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, wenn Sie sich in Illkirch bedroht fühlen, die Waffen in Offenbach zu haben. Da kommt Franco A. ins Stocken. Die Waffen seien mobil, sagt er. Man könne sie an andere Orte verbringen. Franco A. gibt zu, er hat seine Waffen und Sprengkörper auch in seiner Wohnung in Straßburg aufbewahrt. Griffbereit unter dem Bett. Das Gewehr G3, das Landmann Preetz, die Browning. Dazu passende Munition. Was er damit vorgehabt habe, fragt der Richter. Ich hätte schon mal 3 Waffen gehabt, die ich hätte verteilen können, sagt Franco A. An seine Kameraden, am Tag X, wann auch immer der ist und was auch immer dann passiert.
Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb.
Redaktion Lena Niethammer.
Projektleitung Anna Neifer.
Dramaturgie Christina Ebert.
Sounddesign Joscha Grunewald. Und in der nächsten Folge? Lange haben die Sicherheitsbehörden die Existenz von rechtsextremen Netzwerken in der Bundeswehr bestritten. Das hat sich geändert. Aber ist die Gefahr jetzt wirklich gebannt?